ganz grob, was sieht man da? Fünf Finger, genau. Und was, genau, was verbindet die fünf Finger? Die Handfläche. Fünf Finger und eine Handfläche. Das ist also ein kleiner Tipp, um sich heute vielleicht die vielen Punkte der Predigt ein bisschen besser merken zu können. Das ist ein bisschen mit der Hand aufgezeichnet, damit man sich das ein bisschen besser einprägen kann. Ich habe da so ein paar so Eselsbrücken, weil es eben ein bisschen viele Punkte sind. Anfangen tun wir mit der ersten Hand, die fünf Gs des christlichen Lebens. Kann man auf die fünf Finger aufzeichnen und sich dadurch vielleicht besser merken. Fünf Bereiche in einem Leben von einem Christen, die alle mit G anfangen. Was könnte das sein?
Gebet.
Eine Sache. Glaube. Eines, was wir heute schon gehört haben. Gnade, Gottes Wort. Gehorsam. Das, was wir da gemeinsam haben. Gemeinschaft. Genau, also das sind schon die meisten Sachen gefallen. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam und Gehen und Weitersagen. Gibt mehrere, haben wir schon gehört. Man könnte das auch alles gemeinsam zusammenfassen, ist mir vorher gerade eingefallen, könnte man die Handfläche noch reinschreiben, Gottesdienst, weil Gottesdienst eigentlich das Ganze zusammenfasst. Aber ich habe mal so fünf Bereiche, die wirklich wichtig sind für ein Christenleben. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam und Gehen und Weitersagen. Und wir wollen uns heute eben mit Gottes Wort beschäftigen, haben wir schon gehört, und der Predigttitel am Anfang war das Wort, ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil viele dann an eine ganz bestimmte Bibelstelle schon gedacht haben, nämlich an welche? Johannes, Evangelium Kapitel 1, genau. Da habe ich auch eine Predigt drüber, aber die heute nicht. Ich habe es aber deshalb so genannt, am Anfang war Gottes Wort, weil man das, ich habe die Predigt schon mal gehalten vor vielen Jahren und mir ist jetzt wieder irgendwie bewusst worden und eingefallen und darum möchte ich es heute eben wiederholen, weil, also wir haben, wenn wir so einen Taufkurs oder einen Jüngerschaftskurs oder einen Bibelkurs gemacht haben, da haben wir verschiedene Einheiten und das kann man ja verschieden aufteilen und mir war es eigentlich immer wichtig, dass man bei der ersten Lerneinheit immer über Gottes Wort reden. Warum? Warum weißt du, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, andere Wege, andere Glaubensrichtungen, andere Philosophien. Islam zum Beispiel. Es könnte doch sein, dass die letztendliche Offenbarung von Gott, dass er die Mohammed gegeben hat, dass der das dann im Koran aufgeschrieben hat und dass das jetzt die letzte Offenbarung Gottes ist. Wäre theoretisch ja möglich. Oder Atheismus. Vielleicht ist es ja so, dass dieses Leben, das wir da haben, alles ist. Und wenn wir tot sind, dann sind wir tot. Nach dem Tod kommt nichts mehr. Könnte doch sein. Oder dass uns Außerirdische da ausgesetzt haben und irgendwann dann wieder abholen. Gibt es gar nicht so wenige Leute, die das glauben. Oder dass wir dann irgendwann im großen Nirvana landen. Oder dass wir eingehen ins Universum und eins werden mit dem Universum. Viele Leute glauben solche Sachen. Wäre doch möglich. Und wenn man rausfinden will, was ist jetzt wirklich die Wahrheit, was ist der richtige Weg, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und wir haben vor vielen Jahren auch so eine Religionsausstellung einmal gehabt, wo wir wirklich alle Philosophien und Religionen objektiv beleuchtet haben. Und das ist gut, wenn man sich damit beschäftigt. Und man muss sich dann immer wieder die Frage stellen, wie glaubwürdig ist das in Indien, dass da Millionen von Göttern sind, einer mit Elefantenkopf, der andere schaut wieder anders aus. Wie glaubwürdig ist das? Wie glaubwürdig ist es, dass es ein Nirvana gibt, in dem wir landen? Und da kommt man dann eben auch nicht drum herum, dass man sich mit der Bibel beschäftigt und muss man eben vergleichen und überlegen, ja, wie sind die Fakten, welche Indizien sprechen da dafür, was spricht dagegen. Islam zum Beispiel. Ein Mann, Mohammed, der meiner Meinung nach moralisch eher fragwürdig war, also er war jetzt nicht unbedingt der Netteste, der hat ein Buch geschrieben und an dem hängt die ganze Religion. Vielleicht hat er die Wahrheit geschrieben, vielleicht hat er aber auch gelogen, um das politisch für sich zu nutzen, vielleicht hat er sich auch nur geirrt. Es sind ein bisschen viele Vielleichts, finde ich. Und von dem her finde ich das sehr wackelig. Dass nach dem Leben gar nichts mehr kommt, könnte sein, ist eine Vorstellung, aber was spricht dafür, was spricht dagegen, wo steht das, wer sagt das, woher weiß man das? Auch sehr fragwürdig, man weiß es einfach nicht. Und so könnte man alle Religionen durchgehen und sagen, ja, nette Ideen, aber Wissen tut es eigentlich keiner. Und wenn man das dann mit der Bibel vergleicht, dann muss man sagen, die Bibel ist nicht ein Buch, das ein Mensch geschrieben hat, sondern es ist eine ganze Bibliothek, nämlich von wie vielen Büchern? 66 Bücher. Aufgeteilt in zwei große Bereiche, nämlich Altes und Neues Testament. Wie viele Bücher sind im Alten? Nein, das ist das Neue Testament. Aber wenn du das rechnest, wie viele sind im Alten? 39. Also 39 und 27 ergibt 66. Also das sind schon eine ganze Menge Bücher, die zusammengefasst sind. Und die Bibel ist geschrieben worden über einen sehr großen Zeitraum, nämlich 1500 Jahre schätzt man. Also das ist, 1500 Jahre ist doch eine Menge Zeit. Es sind über 40 Leute, die daran geschrieben haben, die miteinander überhaupt nichts zu tun gehabt haben, in ganz verschiedenen Zeitepochen gelebt haben. Also das ist wirklich ein Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Personen und Geschichten und Schriften. Und trotzdem, wenn man es liest, merkt man, da geht von der ersten bis zur letzten Seite ein roter Faden durch. Die Bibel ist wie ein Bastelspiel mit verschiedenen Bastelstücken, die aber ganz ideal und perfekt zusammenpassen. Und insgesamt dann ein großes Bild ergeben, einen großen Plan, ein großes Ziel. Und man hat den Eindruck bei der Bibel, als ob das wirklich von einer Person geschrieben worden wäre. Obwohl so viele Menschen daran gearbeitet haben. Und das ergibt für mich persönlich weitaus mehr Sinn als alle anderen Glaubensrichtungen und Religionen, die es gibt. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man die Bibel kennt. Und wenn man die Wahrheit sucht, dann kommt man einfach nicht drum herum, mich mit der Bibel zu beschäftigen. Und darum setze ich das auch bei so Bibelkursen immer an den Anfang, dass das einmal geklärt ist, dass die Bibel wirklich eine Autorität hat und uns etwas zu sagen hat. Ich habe die Predigt heute in drei Teile eingeteilt. Das erste ist, was tut Gottes Wort mit und für uns? Dann, was tun wir mit Gottes Wort? Und dann zum dritten dann ein paar praktische Tipps über den Umgang mit Gottes Wort. Was tut Gottes Wort mit und für uns? Es geht eben heute nicht um das Johannesevangelium, sondern um eine andere Stelle, nämlich 2. Timotheus Kapitel 3. Wer Bibel hat, kann da gerne mitlesen. 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Da schreibt Paulus an Timotheus, du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Gut. Und da sind jetzt 7 Punkte drinnen, was Gottes Wort mit und für uns tut. Das erste ist, sie vermittelt Weisheit, die zur Rettung nötig ist. du bist mit den Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Es gibt so viele Religionen und alle stellen in Wirklichkeit Vermutungen an und man weiß es nicht. Man stochert im Finstern und Nietzsche hat einmal gesagt, Religion ist ja nichts weiter, als dass wir unsere Vorstellungen und Wünsche so in den Wolken rauf projizieren. Und da hat er auch recht. Das heißt, wenn wir wirklich was wissen wollen, dann hilft es nichts, wenn wir uns Vorstellungen machen, sondern dann muss das von Gott kommen und er muss das uns sagen. Und das tut er eben in seinem Wort. In Sprüche 9 steht zum Beispiel, der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Gott. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Und Gott kennenlernen können wir nur, wenn er sich uns offenbart. Und das tut er durch Jesus, durch sein Wort. Und Jesus kennenlernen können wir auch nur durch die Bibel im Endeffekt. In der Elberfelder steht das so übersetzt, weil du von Kind an auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen. Also die Schriften, die Bibel hat Kraft, hat Vollmacht, um uns Weisheit zu geben, die uns die Wahrheit erklärt und das aufdeckt, was die Wahrheit ist. Die Bibel ist eben das Buch, das uns Weisheit schenken kann. Und dazu muss man nicht von Haus aus schon weise sein und gebildet sein. Also es gibt gebildete und weniger gebildete Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigt haben. Das Einzige, was man nicht sein darf, ist eingebildet. Das ist im Weg, um die Bibel wirklich verstehen zu können, wenn man eingebildet ist. Wenn man sich selbst auf seine eigene Weisheit etwas einbildet, dann wird man von der Weisheit der Bibel nicht allzu viel profitieren können. Das nächste ist, dass die ganze Schrift wichtig ist. Nicht nur das Alte Testament, nicht nur das Neue Testament. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen jemanden wieder getroffen, da wir dann sagen wir, auch über die Bibel zum Reden kommen. Ich habe gesagt, ja, das Alte Testament, das sind ja alles nur Fragezeichen, da versteht man überhaupt nichts davon. Und das stimmt schon. Das Alte Testament ist zum Teil schwierig zu verstehen. Darum habe ich gesagt, ja, dann fang einfach einmal mit dem Markus-Evangelium an. Das ist relativ einfach geschrieben. Das ist schon mal ein guter Startpunkt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man das ja ausweiten und dann kann man andere Sachen dadurch zulesen. Man muss ja nicht unbedingt mit dem dritten Buch Mose anfangen. Das ist schwierig. Aber es ist gut, wenn man so, und jeder wird das kennen, so seine persönlichen Lieblingsstellen in der Bibel, die halt in bestimmten Lebenssituationen so angesprochen haben. Man hat da so seine Lieblingsverse, die einen irgendwie durch bestimmte Zeiten durchgeholfen haben. Und das ist gut so. Nur wenn man nur diese paar Verse hat und sonst von der Bibel keine Ahnung hat, ist es wieder gefährlich. Weil einfach die Bibel viel, viel größer ist als nur ein paar Verse, die man halt verstanden hat. Es ist die ganze Schrift wichtig. Und im zweiten Petrusbrief steht, denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betroffene Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, dass sie sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist erfüllt und eingehaucht, von ihm inspiriert. Und deshalb hat man auch den Eindruck, obwohl so viele Menschen daran gearbeitet haben, als ob das wirklich eine Person geschrieben hätte, weil Gott einfach dahinter steht. Es ist eine perfekte Zusammenarbeit zwischen Gott und den Menschen, die das aufgeschrieben haben. Das Dritte, was die Schrift dann macht, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Die Bibel hat damit eine Autorität, um uns eben zu lehren und uns zu unterweisen. Und da ist sehr viel drinnen, was man lernen kann aus der Bibel. Die Geschichte Israels, die Geschichte der ganzen Menschheit, die Gebote, so wie Gott sich ein Leben mit und für ihn vorstellt. Und da ist eben auch wichtig, dass man sich dann nicht nur auf bestimmte Sachen im Neuen Testament konzentriert, sondern auch die ganze Geschichte, was davor steht, versteht. Und die Bibel kann uns eben das alles lehren, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat, was sein Ziel dabei ist, wohin die ganze Reise hingeht. Die Bibel ist ein Lehrbuch. Das nächste ist, dass die Bibel uns überführt, und zwar von Sünde. Die Bibel hält uns oft so einen Spiegel vor, wo wir uns dann selbst sehen. Man weiß das, ohne Spiegel sieht man sich selbst schlecht. Oft hat man dann irgendwo, man denkt sich irgendwo so wie im Auge, aber man kriegt es nicht raus. Und dann geht man zum Spiegel und schaut halt genau und sieht, aha, da ist was drin und dann kriege ich es raus. Und die Bibel ist auch oft so ein Spiegel, der uns einfach nicht nur unsere schönen Seiten zeigt, sondern auch die Seiten, die wir selbst nicht sehen wollen, die wir anderen nicht zeigen wollen. Und das ist nicht immer angenehm. Aber es ist hilfreich, dass man eben zum Beispiel, wenn man was im Auge hat, dass man das dann wirklich sieht. Was ist das? Wie kriege ich das raus? Und da braucht man einen Spiegel dazu. Und die Bibel ist eben dieser Spiegel, der uns das zeigt. Sie stellt quasi eine Diagnose über unser Leben aus, über uns als Person. Sie bleibt aber dabei nicht nur stehen, dass sie sagt, schau, das und das und das passt alles nicht in deinem Leben. Es ist nicht nur Diagnose, sondern auch Therapie. Sie zeigt uns den Weg, wie wir da mit diesen Problemen in unserem Leben umgehen können, wo wir damit hingehen können. Das ist das Nächste. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Sie zeigt uns, was falsch läuft, und dann sagt sie uns, wie es besser geht. Wie wir mit unseren Problemen umgehen können, mit unserer Sünde umgehen können, wo wir damit hingehen können, nämlich zu Jesus. Und das ist nicht nur am Anfang unseres Christenlebens wichtig, bei der Bekehrung, sondern das unser ganzes Leben hindurch, weil wir immer wieder Sünde auf uns laden, Fehler machen und dann immer wieder die Wegweisung in die richtige Richtung brauchen, immer wieder den Weg zu Jesus brauchen und immer wieder Vergebung brauchen. Und wenn die Bibel das dann macht, eben zuerst sagen, dann auf den richtigen Weg bringen, dann erzieht sie uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und das kann auch manchmal wehtun, wenn Gott uns dann manche Dinge in unserem Leben wegnimmt, die wir vielleicht lieb gewonnen haben, aber die nicht gut sind für uns. Erziehung ist nicht immer angenehm. Und das Ziel des Ganzen ist dann, das steht dann im Vers 17, damit wir allen Aufgaben gewachsen sind und gerüstet sind für alles, was Gott in unserem Leben vorhat. In der Elberfelder steht, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Was ist der Sinn des Lebens eines Christen? Groß zusammengefasst, Gott Ehre zu machen, ihn zu ehren mit unserem Leben. Und die Bibel rüstet uns eben dazu aus. Sie ist ein Lehrbuch, sie ist ein Arbeitsbuch, sie ist ein Buch für alle Bereiche in unserem Leben. Die Bibel bringt uns zu Jesus, die Bibel lehrt uns, wie wir mit Jesus leben können, und sie ist ein Werkzeug, um anderen etwas von Jesus zu sagen und um andere zu Jesus zu bringen. Und ein Zitat noch dazu: Es ist der Christ, der durch das Wort gezeugt und von dem Wort sich nähert, der vor dem Wort sich beugt und mit dem Wort sich wehrt. Es ist der Christ, der durch das Wort gezeugt und von dem Wort sich nähert, der vor dem Wort sich beugt und mit dem Wort sich wehrt. Das ist dann zusammengefasst. Die zwei Sachen für die Handfläche: Sie vermittelt Weisheit, die zur Rettung nötig ist, und es ist die ganze Schrift wichtig. Und dann sind fünf Dinge, die die Bibel mit uns macht. Sie lehrt uns, sie überführt uns, sie bringt uns auf den richtigen Weg und weist zurecht, sie erzieht und lehrt und sie rüstet aus für die Arbeit. Das sind eben diese sieben Dinge, die in diesem paar Versen drinnen stecken. Ich habe mir gedacht, so mit der Hand ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sich das alles zu merken oder manches davon zu merken. Oder man merkt sich einfach nur den Bibelvers, 2. Timotheus Kapitel 3, Abvers 14. Die Punkte stecken da alle drinnen. Man braucht es einfach nur durchlesen. Was tun wir jetzt mit Gottes Wort? Da sind jetzt drei Dinge auch, die da drinnen sind. Das Erste, was hier steht, ist, dass wir dabei bleiben sollen. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast. Das heißt jetzt nicht, dass wir im Glauben nicht wachsen sollen. Es gibt ja das Kinderlied, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Wenn man das einmal verstanden hat, hat man schon sehr viel verstanden. Wenn das aber alles ist, was man von der Bibel weiß, ist das wieder nicht sehr viel. Also es gibt da viel mehr, was man aus der Bibel lernen kann, und man sollte auch wachsen und mehr lernen dazu. Aber man soll auf dieser Basis der Bibel bleiben. Auf diesem Fundament muss man bleiben und nicht davon abweichen. Nichts dazu tun, nichts davon wegnehmen, sondern bleiben. Das Zweite, was Paulus hier sagt, ist, dass man völlig überzeugt sein soll von dem. Wovon du völlig überzeugt bist. Jakobus schreibt da, doch wenn er diese Bitte vorbringt, dann soll er das mit Gottvertrauen tun und sich nicht Zweifeln hingeben. Ein Zweifel ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her gewogene Meereswelle. Man soll nicht zweifeln, sondern völlig überzeugt sein von dem, was in der Bibel steht. Aber auch jeder wird das kennen, dass da und dort auch immer wieder Zweifel kommen. Ich habe noch keinen Christen getroffen, der noch nie irgendwelche Zweifel gehabt hat an sich selbst, an Gott, an was auch immer, am Leben. Und wenn diese Zweifel kommen, dann ist es auch immer wieder gut, zur Bibel zurückzukommen, nachzulesen, weil die Bibel dann auch diese Zweifel wieder ausräumen kann. Ab und zu sind es auch gar nicht so Zweifel, sondern einfach eine gewisse Unlust auch. Man hat keine Lust am Leben, an Gott, an sich selbst. Und auch da, wenn man da wieder zur Bibel hinkommt, mir ist es schon oft gegangen, dass man gedacht hat, eigentlich mag ich jetzt gar nicht Bibel lesen, aber wenn ich dann die Bibel aufschlage und was lese, ist dann sehr oft, dass ich da eine Bibelstelle finde, die mich anspricht und die mir dann aus dieser Unlust auch wieder raushilft. Also wir sollen bleiben und wir sollen völlig überzeugt sein. Und das Dritte ist, was er Timotheus hier schreibt, von Kindesbeinen an vertraut sein mit der Bibel. Und das ist immer wieder eine spannende Sache, mit Kindern in der Bibel zu lesen. Da lesen wir im 5. Buch Mose, und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Das sind zwei Sachen. Das eine muss einmal, es muss in unserem eigenen Herzen drinnen sein. Und wenn das ist, dann können wir das unseren Kindern auch weitergeben. Und ich merke, dass das, je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es, dass man sich wirklich hinsetzt, gemeinsam die Bibel liest. So in jungen Jahren ist das recht lustig, so mit der Kinderbibel und die ganzen Geschichten durchnehmen. Je älter sie werden, desto schwieriger wird es. Und irgendwann werden junge Erwachsene selbst die Bibel lesen müssen. Dann werden nicht mehr die Eltern alles vorkauen und erklären. Irgendwann muss jeder selbst Verantwortung für sein Leben übernehmen und selbst die Bibel aufschlagen. Aber das kann man eben von jungen Jahren schon zumindest die richtige Richtung weisen. Von Kindesbeinen an vertraut sein mit der Bibel. Gottes Wort ist einfach eine köstliche Perle und ein wahrer Schatz für alle, die Jesus lieben und mit ihm leben. Das Dritte ist jetzt, und da kommt jetzt wieder die Hand ins Spiel, ein paar praktische Tipps, wie wir ganz konkret mit Gottes Wort leben können und wie wir damit umgehen können. Das Erste ist, das steht im Römer Kapitel 10, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Also das Erste, was wir mit Gottes Wort machen können und sollen, ist hören. Und da gibt es viele Möglichkeiten dazu. Im Gottesdienst, durch die Predigt, aber auch zu Hause durch Audiobibel, durch Predigten, die man runterladen kann aus dem Internet. Ich liebe die Audiobibel, also wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, habe ich meistens die Audiobibel drinnen. Jetzt bin ich gerade so mit dem Alten Testament fertig und im Matthäus-Evangelium, jetzt habe ich gerade so die Verklärung am Bergam gehabt. Es gibt einfach eben heutzutage viele Möglichkeiten, um Gottes Wort zu hören. Auch wenn man krank ist, wenn man nicht in Gottesdienst kommen kann oder wenn man sonst irgendwie verhindert ist, es gibt viele Möglichkeiten, um an Gottes Wort zu kommen. und das sollten wir nutzen. Das zweite ist das Lesen. Offenbarung 1, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Und auch da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt den Bibellesebund, es gibt so viele verschiedene Bibeln für alle Altersgruppen, es gibt Kommentare und Bücher zur Bibel, es gibt so viele deutsche Bibelübersetzungen. Das ist immer wieder mal spannend, sich eine neue Bibelübersetzung anzuschaffen und die Bibel wieder ganz neu zu lesen, ein bisschen anders übersetzt, dass die Verse und Bibelstellen, die man schon kennt, plötzlich anders übersetzt sind und dadurch fallen dann manchmal Sachen auf, die einem bisher gar nicht so aufgefallen sind, weil man einfach immer die gleiche Übersetzung gelesen hat. Einfach ein bisschen querlesen. Ist spannend und gut. Das dritte ist dann das Studieren. Apostelgeschichte 17. Die Juden in Beröa aber waren unvoreingenommen als die in Thessalonik. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Studieren heißt nicht, dass man jetzt an eine Uni geht oder irgendwas, irgendeinen Abschluss macht, sondern einfach ein bisschen tiefer reintaucht, dass man nicht nur die Bibel so drüber liest, sondern ein bisschen tiefer reintaucht. Das kann anfangen damit, dass man mal schaut in seiner Bibel an die Fußnoten. Die meisten Bibeln haben so Fußnoten, das sind Querverweise, Parallelstellen. Da kann man mal nachblättern, okay, was sagt denn die Bibel zu dieser Stelle an anderer Stelle. Dann gibt es Bibelkommentare, Konkordanzen und andere Bücher, die uns da weiterhelfen, Lexikon. Einfach ein bisschen tiefer reintauchen. Das nächste ist etwas, was ich persönlich gar nicht so mag, das Auswendiglernen. Ich bin schon gespannt, wie das einmal wird, wenn ich alt bin, weil ich merke mir jetzt schon nichts. Das ist schwierig. Psalm 119 ist heute auch schon mal gefallen, da steht: Wie hält ein junger Mann sein Leben rein, indem er tut, was du ihm sagst? Von ganzem Herzen suche ich dich, halte mich an deinem Gebot. Dein Wort präge ich mir tief ein, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Tief einprägen und auswendig lernen. Eine gute Sache, die mir leider nicht so gelingt. Aber auch da gibt es Hilfen. Ich habe jetzt zum Beispiel seit einiger Zeit auf dem Handy so eine App, da kriege ich jeden Tag in der Früh einen Bibelvers. Und das versuche ich mir dann zu merken, also den heutigen weiß ich schon nicht mehr. Leider. Aber es ist, man kann immer wieder nachschauen. Kann tagsüber einfach immer wieder diese App aufmachen und nachschauen, was waren das für Vers von heute. Oder es gibt diese Kalenderblätter, wo jeden Tag einfach nur ein Bibelvers oben ist. Dranbleiben. Es gelingt manchen besser, manchen schlechter, aber man kann dranbleiben, man kann sich damit beschäftigen. Und wenn man auch nur diesen einen Bibelvers für diesen Moment zumindest verinnerlicht und darüber nachdenkt, ist das schon gut. Aber wenn man nachher vielleicht wieder vergisst. Und das führt uns zum letzten, nämlich dem Nachdenken. Im Psalm 1 steht: Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich von Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht sinnt, nachdenkt, darüber meditiert, modern ausgedrückt. Und ich habe deshalb den Daumen dafür gewählt, weil mit den anderen vier Fingern kann man nichts greifen. Nur mit dem Zeigefinger, weil man nur hört, aber nicht drüber nachdenkt, was bringt es? Das verfliegt wieder. Wenn man nur die Bibel liest, aber nicht drüber nachdenkt, bringt es nichts. Man kann es auch studieren, aber trotzdem nicht verinnerlichen, bringt es auch nichts. Es gibt Theologen, die alles wissen von der Bibel, aber das nicht verinnerlicht haben und trotzdem nicht gläubig sind. Man kann es auch auswendig lernen. Aber ohne den Daumen, ohne darüber nachzudenken, wird es nichts bringen. Von Elvis Presley weiß man, der ist in einer Baptistengemeinde groß geworden, hat zig Bibelverse auswendig gelernt, aber zum Glauben ist er nicht gekommen. Also man muss diese Bibelverse und die Bibel als Ganzes behirnen und beherzen, darüber nachdenken, meditieren, das Verinnerlichen, essen, so wie es biblisch gedrückt, ausgedrückt heißt, nachdenken. Und dann fehlt noch eine Sache, das habe ich für die Handfläche übergelassen. wenn man es gehört hat, wenn man es gelesen hat, wenn man es studiert hat, wenn man es auswendig gelernt hat, wenn man darüber nachgedacht hat, es verinnerlicht hat, was fehlt dann noch? Tun, genau. Seid Täter des Wortes. Anwenden. Matthäus 7 steht, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Mit Jesus zu leben bedeutet, mit der Bibel zu leben. Und das ist heutzutage mit dem Handy kein Problem mehr. Man kann die ganze Bibel am Handy haben, man kann verschiedene Apps haben, man kann aber auch ganz normal die Bibel aufschlagen und lesen und hören. Man kann die Bibel immer und überall dabei haben. Nutzen wir das. Zum Schluss noch ein Bibelvers und ein Zitat. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Und noch ein Zitat. Wer Christi Worte glaubt und hält, dem steht der Himmel offen, die Hölle zugeschlossen, der Teufel gefangen, die Sünde vergeben und er ist ein Kind des ewigen Lebens. Solches lehrt dies Buch, die Heilige Schrift, und sonst kein anderes Buch auf Erden.